Kann man nicht leicht heben, eventuell rüber weg.
Einfach mal lupen.
Seid gegrüßt, liebe Luppengemeinde, und lasst mich doch heute mal mit einem Zitat eröffnen, das da lautet: Du kannst den Ozean nicht überqueren, wenn du nicht den Mut hast, die Küste aus den Augen zu verlieren. Wer hat das gesagt, Toni?
Keine Ahnung.
Weißt du natürlich nicht. Das hat Christoph Kolumbus gesagt. Das habe ich heute gelesen, habe gedacht, komm, haust einfach mal rein heute in die Eröffnung. Hat keinen besonderen Grund. Ich habe es einfach gelesen, fand es nicht schlecht. Was ihr jetzt damit anfangt, ist euch überlassen. Aber ich dachte, mal ein bisschen was Intellektuelles kann ja nicht schaden. Aber wir kommen auch ganz schnell weg vom Intellektuellen, denn ich begrüße den Toni. Toni, hallo. Du hast gesagt, du hast heute was zu berichten. Möchtest du es jetzt sofort tun oder eher später?
Ja, ist eigentlich egal. Erstmal bin ich hier ein bisschen überrascht, wie du hier uns alle begrüßt. Da bin ich jetzt erstmal 5 Minuten mit beschäftigt, ne? Mit so einem Zitat. Weißt du auch, dass ich da jetzt erstmal drüber.
So soll es sein. Ich hoffe, die HörerInnen auch. Das kann man ja mal drüber nachdenken. Ich habe es heute gelesen, habe gedacht, komm, bisschen was Schlaues kann man ja mal erzählen, ne?
Das stimmt. Wenn schon ab dem Zitat dann wieder es bergab geht hier bei uns, dann kann man ja zumindest mal so tun, ne? Überrascht mich sowieso, dass du was gelesen hast, aber gut, das ist jetzt so. Du hast dich jetzt dafür entschieden, das hier so zu beginnen. Und jetzt müssen wir das natürlich auf einem gewissen Niveau halten, ne? Und ja,
schwer genug.
Da komme ich jetzt erstmal natürlich wieder mit einem herzlichen Hallo an alle, die uns zuhören. Egal, ob du das jetzt wieder belustigend findest oder nicht. Es ist ein ehrlich gemeintes, herzliches Hallo. Auch an dich, Felix. Sag doch du mal erstmal, wie geht's denn dir in good old Braunschweig?
Ja, erstmal jetzt, wo ich dich höre, geht's mir natürlich sehr gut. Es ist immer schön, dich zu hören und auch mal wieder hier ein bisschen die Ironie walten zu lassen. Muss sagen, die Schlaflosigkeit hält weiter an. Heute war wieder so ein Tag, da war um 4 Uhr die Nacht beendet. Deswegen so ein bisschen Müdigkeit schleppe ich zurzeit durch den Tag. Irgendwie, weil auch jeder Tag ja gleich aussieht, ne? Ich meine, Training ist eh auf der Tagesordnung, aber auch ist ja auch nicht viel möglich zurzeit. Ist ja bekannt, die Situation. Deswegen irgendwie jeder Tag so ein bisschen gleich, so ein bisschen ermüdend alles. Das Wetter ist grau, das hatten wir letzte Woche schon mal oder vor 2 Wochen schon mal besprochen. Also das ist zurzeit irgendwie so ein bisschen, so eine Müdigkeit schwebt über mir, aber ich will mich gar nicht beschweren. Sonst geht's mir eigentlich gesundheitlich gut, das ist das Wichtigste, und deswegen mach dir bitte keine Sorgen um mich, wenn das jetzt der Fall sein sollte.
Nee, mache ich auch nicht. Gesundheitlich ganz gut, das ist ein gutes Stichwort, denn ich habe dir ja vorhin auch schon geschrieben, dass ich hier was zu berichten habe. Du hast es ja eben auch schon kurz angesprochen. Ich bin auch wieder sehr froh, dass es mir hier heute gesundheitlich sehr gut geht, denn das stand heute wieder mal kurz auf der Kippe. Ich musste fast schon leicht schmunzeln, denn wir haben das ja gerade vor 2 Wochen besprochen. In unserer letzten normalen Folge das Thema Unfälle. Ja, und heute war es wieder soweit.
Ah, ja, wei, oh, wei, oh, wei.
Ja, allerdings war es heute eine Premiere. Ich war das erste Mal nicht schuld. Also das rechne ich mir selbst hoch an. Ja, du, was soll ich sagen? Ich war ganz entspannt auf dem Weg vom Training zurück nach Hause, alleine unterwegs. Und natürlich auf der linken Spur, das habe ich ja schon besprochen gehabt. Nur diesmal gab es weder ein Stauende noch sonstige Probleme, sondern da hat einfach einer gedacht, er kommt aus einer mittleren Spur, übersieht mich und fährt links raus. Und ich war im Endeffekt froh, dass mein Auto, also Audi, sehr gute Stabilität, muss ich sagen, deutlich besser aussah und vor allem auch im Gegensatz zum letzten Unfall weiterfahren konnte, als das von dem.
Also musstest du nicht wieder von einem Mitarbeiter von Real abgeholt werden, der dich aus der Situation befreit, ja.
Richtig, das sah diesmal nicht so schlimm aus, wobei es war auch gar nicht so langsam alles. Wie gesagt, Autobahn, linke Spur, und da kam rüber und ja, gut, wie man das so macht dann, ne, halt rechts rangefahren, und ich wollte auch unbedingt irgendwie wieder vermeiden, dass irgendwie Polizei kommt, obwohl ich ja nicht schuld war, hatte ich jetzt im Endeffekt auch keine Zeit einfach da für große Mätzchen. Und mein großes Problem war, also der Kollege war sich schon aller Schuld bewusst, das schon, das Hauptproblem war, dass das ein Sportsfreund, russischer Abstammung war, sprich, der konnte kein Spanisch und kein Englisch. Und
ja, aber du hattest doch Russisch auch, in der Schule.
Ja, ich hatte Russisch in der Schule, richtig, aber das reicht auch nicht, um so einen Unfallhergang aufzuklären, was ich ehrlich zugebe. Von daher, ja, im Endeffekt, das Ende vom Lied war, er hat mir da seine ganzen Papiere und ich habe das alles abfotografiert und das geht jetzt dann, ja, direkt an den Kollegen von Real, was wir ja letztes Mal besprochen haben. Und da wird sich dann um alles Weitere gekümmert.
Naja, musst du wieder nichts selbst machen, ne?
Ja, wäre auch unfair diesmal, ne? Ich konnte ja nichts dafür. Von daher,
ja gut.
Ich war froh, das Auto konnte weiterfahren. Ich bin mit dem berühmten Schrecken davongekommen, der auch gar nicht so schlimm war. Aber ja, was soll ich sagen? Es wäre halt jetzt wieder nervig gewesen, sich da 2 Stunden hinzustellen, wegen ein paar Kratzern rechts und ja, wobei dem sein Außenspiegel war nicht mehr zu sehen. Also der, ich weiß nicht, der liegt da noch irgendwo. Der war nicht so gut. Das war auch.
Hat er dich denn erkannt?
Nee, ich glaube, der war so aufgeregt, hat sich so oft entschuldigt irgendwie. Also ich glaube, er hat sich entschuldigt. Ich habe es ja nicht verstanden. Jedenfalls habe ich ihm dann irgendwie hat's geschafft, ihm zu erklären, dass er jetzt wenigstens hier da seine Kackpapiere mir herbringen soll. Und das war auch noch ein Leihauto. Das heißt, der war so richtig nervös. Naja, das war also, die Verständigung war mittelgut. Allerdings habe ich ja, glaube ich, alles Wichtige abfotografiert bekommen und bin dann auch, ja, schnellstmöglich wieder ab. Er wollte dann auch meinen Kontakt haben und dann habe ich ihm irgendeine Nummer in sein Handy getippt. Und ja,
der
und
ruft mich jetzt die ganze Zeit anzurufen.
Irgendeinen Namen dazu. Er wird schon hören. Er wird schon von mir persönlich nicht, aber er wird schon von der Versicherung hören, dass er da schuld war. Und ja, das war. Ja, wieder mal mein Highlight des Tages. Ich habe gedacht.
Aber dir geht's gut, ja. Da muss ich mir keine Sorgen machen.
Ja, das ist schön, dass die Frage kommt. Aber ich habe es ja schon angedeutet. Das ist alles in Ordnung. War, wie gesagt, hat mich eher einfach nur genervt, dass mich das wieder eine Viertelstunde gekostet hat, um nach Hause zu kommen. Das, wie gesagt, das Beste daran war, neben dem, dass nichts passiert ist, dass ich weiterfahren konnte. Ja. Ansonsten, wie gesagt, das war so mein Highlight des Tages. Ansonsten auch hier viele Tage relativ ähnlich, wobei ähnlich, ich mit ähnlich zu Hause ja sehr, sehr gut leben kann bei so vielen Reisen aktuell und ähnlich in dem Fall absolut nicht negativ gemeint ist. Ja, sonst alles in Ordnung, trainiert heute. Wir fliegen ja morgen dann nach Mailand zum nächsten Spiel, nächste Reise, wichtiges Champions League Spiel vor der Brust und heute der letzte Tag hier zu Hause vor der Reise, deswegen noch ein bisschen genießen. So, das mal als Update hier von meiner Sorte.
Da geht's heiter weiter, ja, mit dem Fußball.
Geht's heiter weiter. Ja, ach ja, und wenn du mich noch fragst, was ich hier noch erlebt habe, beziehungsweise ich war nicht persönlich dabei, am Wochenende hatte der Leon ein Tennisturnier. Wird jetzt wahrscheinlich der ein oder andere vielleicht ein Tennisturnier, richtig? Fragen. Ja, warum spielt der nicht Fußball? Ja, macht er auch ein bisschen.
Aber sagen, du hast mir doch noch ein Video geschickt von ihm, wo er einen tödlichen Pass spielt.
Ja, das ist auch schon eine Woche her, weißt du doch auch. Und dieses Wochenende hatte er Tennisturnier, was ihm, wie gesagt, auch Spaß macht. Und ich konnte leider nicht dabei sein, weil das war am Samstagnachmittag, wo ich ja bekanntermaßen auch selbst Spiel hatte in Villarreal. Und das hat mich trotzdem, also obwohl ich nicht dabei war, also dieses so ein bisschen anderen Sport machen, neben Fußball, das hat mich so ein bisschen an uns erinnert damals, an unsere erste Zeit. Ich glaube, viele wissen ja, dass wir vorm Fußball noch Badminton gespielt haben, also nicht Tennis, sondern Badminton. Und das war ja auch eine schöne Zeit. Was hast du da für Erinnerungen dran?
Ja, bevor ich das erzähle, muss ich mal fragen, wie ist denn das Turnier ausgegangen? Hat Leon gewonnen, weil dann hätte er ja schon mal mehr erreicht am Wochenende als wir beide.
Dritter Platz. Also da haben, glaube ich, 15 Jungs oder so teilgenommen. Er ist Dritter geworden und ich würde das mal so einordnen, nicht als Niederlage, so wie du. Ich würde das eher mal so als Unentschieden, so wie wir einordnen.
Ja, Dritter von 15 ist schon gut.
Ja, aber mir wurde gesagt, die letzten 5, hatten das erste Mal einen Schläger in der Hand.
Dann siehst du, ja, Badminton, lang ist her, ne? Wenn du sagst, vor dem Fußball, eigentlich ganze Leben lang gefühlt Fußball, aber es gab ja schon auch eine Zeit davor, das heißt, da waren wir 4, 5, 6 Jahre alt, ich glaube, so die früheste Kindheit, die haben wir dann eher in der Badmintonhalle verbracht, als auf dem Fußballplatz, was daran lag, dass unser Onkel Badminton-Trainer war, unsere Mutter auch aktiv gespielt hat, sogar DDR-Meisterin wurde.
Das ist richtig.
Ja, und unsere Cousins haben auch
Glückwunsch auf diesem Wege nochmal, ne?
Glückwunsch nochmal, ja. Wer weiß es nicht, ne? Also, wer hat es nicht erlebt? Und natürlich unsere Cousins, die beide sehr hochklassig gespielt haben. Und so war das irgendwie, dass man da, glaube ich, ja, 3-4 Mal die Woche in der Badmintonhalle unterwegs war. Selbst ja auch trainiert hat dann, vom Onkel trainiert wurde und auch so zwischendurch einfach aus Spaß nebenher ein bisschen gespielt hat. Das war so die früheste Kindheit. Und ja, du warst mal für mich ein bisschen nervig, wenn wir gegeneinander gespielt haben. Also bist auch so nervig, aber da auch. Einfach, weil du immer als Linkshänder sehr unangenehm zu bespielen warst. Das hat mich auch später beim Tennis dann nochmal ein bisschen genervt. Bei mir war es immer so, weil dann haben wir auch schon mal erklärt, dass ich immer so ein bisschen der Verbissenere war, ne? Oder auch immer noch bin vielleicht. Und ich habe immer irgendwie den Schläger falsch gehalten. Also es hat alles gut geklappt. Ich habe den Ball super getroffen, aber ich habe den Schläger immer falsch gehalten. Und man wollte mir immer beibringen, den Schläger so und so musst du ihn halten. Ich sage, nein, ich mache das so, wie ich das denke. Ich treffe den Ball doch. Und ich glaube, ich halte den bis heute falsch. Aber
man muss das Alter dazu sagen, wo du gesagt hast, ich mache das so, wie ich das denke. Wie alt warst du da?
Ich habe ja gesagt, fünf oder sechs, keine Ahnung. Ist ja auch, muss ja nach Gefühl gehen, nicht sagen hier immer nach Regeln und so, da muss ja ein Gefühl für haben und ich glaube bis heute halte ich den so falsch, aber wenn ich spiele, spiele ich ganz gut. Ja, deswegen bin ich da ganz zufrieden mit meiner Badminton-Karriere, die dann mit 7 geendet ist.
Oder mit 6. Kannst auf eine lange Karriere zurückblicken. Ja, du hast ja vor allem auch, du hast ja immer die beste Begründung gehabt, warum wir dann auch zum Fußball gegangen sind, ne? Kannst du die nochmal anbringen hier?
Die kann ich nochmal anbringen, ja. Das war immer in der Halle, wo wir gespielt haben, stand immer so eine kleine Vitrine mit 2, 3 kleinen Pokalen drin. Und ich habe immer gesagt, beim Fußball, da kannst du mehr Pokale gewinnen und größere Pokale. Und deswegen sind wir zum Fußball gegangen. Oder ich zumindest.
Ja, das stimmt. Ja, sind wir dann, glaube ich, beide auch parallel, ne? Ich glaube, irgendwie dann mit 6 oder 7. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich kann mich trotzdem noch daran erinnern, dass wir parallel trotzdem immer noch weiter Badminton gespielt haben, weil es einfach mega, mega Spaß gemacht hat. Und ich finde es auch einen wirklich überragenden Sport. Und du hast ja unseren Onkel, den Uwe, angesprochen, der ja, wenn man so will, unser allererster Trainer war, sportartenübergreifend. Und ja, der hat auch noch mal ganz kurz was zu sagen zu unseren Anfängen, damit wir hier nicht selbst über uns sprechen müssen.
Oh, das bin ich gespannt.
Ja, was soll ich dazu sagen? Nicht so einfach, ne? Badminton ist ja nun mal eine Sportart, die unglaublich komplex ist, schon konditionell, ne? Schnellkraft, Ausdauer. Dazu hoher technischer und taktischer Anteil, das ist nichts für Fußballer. Ne? Das war klar, dass ihr da nicht bleibt und dann lieber doch zum Fußball geht. Ja, aber okay, so schlecht war das schon nicht. Ich meine, ihr wart jung genug, 4,5 oder 5 Jahre alt, ne? Da, als ihr mit Badminton so ein bisschen angefangen habt und ihr habt euch gut angestellt. Ne? Aber ihr wart ja auch aus einer sportlichen Familie. Ne? Da kriegt man das schon hin. Und wenn ich euch heute noch so mitunter mal so Badminton spielen sehe oder gesehen habe, dann konnte man das schon anbieten. Also ihr wärt auch gute Badminton-Spieler geworden, da bin ich ganz sicher. Macht mal weiter so und dann ist das auch okay. So, schöne Grüße an die ganze Gang. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, fragt ruhig. Ich habe da noch ein paar schöne Sprüche auf Lager.
Ja, das glaube ich ihm, dass er ein paar schöne Sprüche auf Lager hat.
Onkel Uwe, wie er lebt und lebt.
Woran ich mich noch erinnern kann, dass ich dann irgendwann trotzdem, so, obwohl ich dann schon 3 Jahre beim Fußball war, irgendwie mit 10 oder so, nochmal irgendein Badminton-Turnier mitgespielt habe und da auch nochmal irgendwie Dritter oder sowas wurde. Und das war, da war ich auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich, obwohl ich schon so lange aufgehört habe, dass es noch einigermaßen ging. Aber Uwe hat gerade gesagt, heute noch. Spielst du heute noch ab und zu mal? Oder geht das noch?
Ja, ganz selten, ne? Aber wenn die Gelegenheit da ist, in Berlin hatte ich 1, 2 Kumpels, mit denen ich dann ab und zu mal spielen gegangen bin. Das war schon, also es war schon, muss sagen, als ich nach einer langen Zeit mal wieder gespielt habe, glaube ich, da habe ich eine Woche lang Muskelkater gehabt danach, weil das einfach ja Bewegungen sind, die du sonst nicht machst. Aber es macht riesen Spaß und wir haben mal bei Union, hatten wir mal so eine Länderspielpause, mal so ein bisschen so einen Tag, wo wir dann was anderes gemacht haben als Fußball, da haben wir dann auch mal Badminton gespielt und da habe ich dann gegen unseren Athletiktrainer oder Reha-Trainer gespielt, der vorher so groß angekündigt hat, ja, Badminton kann er gut und so, und dann gesagt, komm, dann lass uns doch mal spielen und dann haben wir, glaube ich, 4 Sätze gespielt, beziehungsweise 3,5 Sätze, ich habe alle natürlich klar gewonnen und im 4. Satz hat er sich dann irgendwie einen Bänderriss geholt, weil ich ihn da durch die Gegend gejagt habe. Von da ist er auch dann wieder verstummt und ab und zu, wenn es die Chance da ist, dann mache ich es gerne, das macht auf jeden Fall riesen Spaß.
Ja, das stimmt, ich habe auch...
Aber du eher weniger, oder?
Ja, schon weniger, wobei ich habe zuletzt schon 1, 2 Mal mit dem Leon noch gespielt, der Leon hat jetzt auch Schläger, die Mutter hat letztes Mal im Sommer bei Leons Geburtstag hatte ihre Originalschläger von damals mitgebracht. Das ist natürlich eine Riesenehre, die gehören ja eigentlich...
Hat sie doch immer dabei im Handgepäck.
Die gehören ja eigentlich ins Museum, die Dinger, ne?
Falls sich mal die Gelegenheit bietet, irgendwo ein Netz steht, da holt sie die Schläger raus und dann spielt.
Aber die hat auch vor allem Originalbälle, die sind gar nicht so einfach zu kriegen. Also heute gibt's ja meistens die Plastikdinger, aber diese Originalfederbälle, die sind schon, die sind schon gut.
Schnell kaputt.
Ja, das stimmt. Aber was ich sagen wollte, ich habe auch damals, also so natürlich deutlich weniger und alles, aber ich habe damals mal, das ist aber auch schon 4 oder 5 Jahre her, habe ich noch mal gespielt. Und zwar haben wir bei hier Real auch so eine Halle. Das ist mehr so eine Aufwärmhalle, aber da haben wir eine Zeit lang auch mal ein Badminton-Netz stehen gehabt und Schläger und alles. Und da hat der Alvaro Abeloa, der hat immer ganz gern gespielt. Und dem habe ich aber natürlich nicht gesagt, dass ich früher mal Badminton gespielt habe. Und der meinte, glaube ich, ähnlich wie dein Fitnesstrainer, dass er ganz gut ist da drin. Und dann habe ich auch gesagt, komm, dann lass uns irgendwann mal. Ich habe jetzt, weiß ich nicht. Und dann hat er mich gefragt, ja und? Ich habe gesagt, nee, also gespielt habe ich eigentlich fast noch nie und so. Und dann der konnte es echt ganz gut. Es war schon eng, aber ich habe schon gewonnen am Ende. Und ja, dann habe ich es dann doch irgendwann aufgelöst, dass ich eigentlich vor dem Fußball mit Badminton angefangen habe. Und hat er schon gedacht, ja, das hat er sich schon gedacht. Das ist einfach so. Also es ist wirklich ein überragender Sport. Also können wir auch, glaube ich, hier nur jedem empfehlen. Und aber es stimmt schon. Es ist natürlich, das beansprucht komplett andere Muskelpartien als Fußball, wenn du das nicht gewohnt bist. Das
tut eine Woche der Arsch weh.
Ja, das stimmt. Das kann man wirklich so sagen. Aber wie gesagt, Badminton kann man nur empfehlen, würde ich sagen.
Definitiv. Ja gut, haben wir die schönen Themen, haben wir doch schon dann hier abgehandelt. Denn jetzt müssen wir doch mal wieder mal ein bisschen nochmal zurückschauen. Ja, nicht so lange, aber was haben wir heute Montag? Noch nicht mal eine Woche ist es her, da fand das Spiel statt. Ich glaube, das war Spanien gegen Deutschland. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja.
ich glaube, jeder weiß, wovon wir sprechen. Deswegen kann ich einfach mal so fragen, was war denn da los?
Ja, was ist ja relativ eindeutig, würde ich mal sagen. Also ich glaube, dass das Ergebnis in dem Fall ja auch alles sagt. Also da braucht man jetzt ja auch nicht irgendwie krampfhaft irgendwas Positives rausziehen. Ich glaube, dass das, ja, wenn ich so in meiner Karriere zurückblicke, wahrscheinlich zwar nicht die bitterste Niederlage war, weil das sind dann schon Spiele irgendwie natürlich irgendwie Halbfinals, Finals, die du dann verlierst. Hatte ich ja damals mal gesagt, Champions League 2012, aber es war definitiv die klarste Niederlage, die ich, glaube ich, in meiner Karriere erlitten habe und auch wirklich die Niederlage, wo ich auch auf dem Platz an sich, was ich noch nie irgendwie, ja, irgendwie in irgendwie so chancenlos angefühlt hat, ne? Also manchmal kommt ja ein Ergebnis zustande, wo du sagst, okay, wenn man sich das Spiel anguckt, das spiegelt das nicht wieder, aber in dem Fall ja, war das leider nicht so. Deswegen glaube ich, lohnt sich das auch gar nicht, irgendwelche kleinen Sachen oder Kleinigkeiten anzusprechen. Natürlich muss so ein Spiel dann auch analysiert werden. Und ich glaube einfach, dass wir im Endeffekt mit Ball und ohne Ball das einfach ja nicht gut, einfach schlecht gemacht haben. Also irgendwie auch über das gesamte Spiel keinen Zugriff bekommen haben auf Spanien. Und ich glaube halt, dass es wichtig ist, einfach sich das wirklich anzuschauen, was ist da falsch gelaufen, was ist vor allem, sage ich mal, so falsch gelaufen im Vergleich. Ich meine, wenn man sich mal ein bisschen zurückerinnert, und das ist auch keine 3 Monate her oder jetzt knapp 3 Monate her, da haben wir im September auch gegen Spanien gespielt, ja, gegen mehr oder weniger die gleiche Mannschaft und mit mehr oder weniger der gleichen Mannschaft sogar noch einigen Spielern mehr, die gefehlt haben damals auf unserer Seite. Und damals haben wir ja gegen Spanien wirklich gutes Spiel gemacht. Also wir spielen am Ende 1-1, aber eigentlich müssen wir das Spiel damals gewinnen. Also und da muss man dann natürlich irgendwie dann analysieren, was dann 3 Monate später dann so viel schlechter da ist und passieren kann. Und das werden mit Sicherheit auch alle Beteiligten tun und dementsprechend hoffe ich, dass man das am Ende der Tage auch irgendwie als Möglichkeit begreifen kann. Ich meine, das Blöde ist ja dann einfach nur, dass man jetzt, sage ich mal, 4 Monate hat irgendwie bis zum nächsten Spiel, dass man das halt nicht irgendwie wieder gut machen kann in dem Sinne, beziehungsweise irgendwie die ganze Stimmung und das alles wieder ein bisschen drehen kann ins Positive. Von daher ist jetzt natürlich eine lange Zeit, bis das nächste Länderspiel ist, was in dem Fall natürlich blöd ist. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir trotzdem das irgendwie als Chance begreifen können, rechtzeitig noch Sachen zu verbessern einfach uns noch besser oder was heißt noch besser, uns dann irgendwie gut abzustimmen auf dem Spiel, um es dann eben besser zu machen. Denn wir haben ja gezeigt gegen ein und dieselbe Mannschaft, wie eben schon gesagt, vor knapp 3 Monaten, dass wir es viel, viel besser machen können. Und da müssen wir eben wieder hinkommen.
Ja. Aber ich muss da trotzdem noch mal ein bisschen nachstochern. Kennst mich ja. Dann lasse ich dich so schnell nicht in Ruhe.
Ja, ja. Ist ja ein alter Journalist.
Ja, du hast ja eben gesagt, dass du dich während des Spiels ja einfach so machtlos oder chancenlos gefühlt hast oder ihr euch. Was sind so, hast du so während des Spiels, gehen da irgendwelche Gedanken durch den Kopf? Was ist denn hier heute los? Was mache ich hier eigentlich? Oder was soll der ganze Mist? Oder resigniert man dann da auch irgendwo?
Also was heißt resignieren? Das eigentlich nicht. Natürlich hast du natürlich das Gefühl, dass es kacke läuft. Ich meine, wenn Spanien schon, sage ich mal, in der ersten Halbzeit 2 Tore nach einer Ecke gegen uns macht, was eigentlich nicht passieren sollte, dann weißt du ungefähr schon, in welche Richtung es geht. Und es gibt dem ganzen Spiel natürlich irgendwie so eine Richtung, wo man natürlich versucht, irgendwie so ein bisschen gegen anzugehen. Aber du merkst dann irgendwie, okay, wir sind eine Mannschaft, die auch vor allem natürlich hinten raus spielen will. Da haben sie es aber immer sehr, sehr gut zugestellt und wirklich da kaum Raum gelassen. Wir hatten dann Schwierigkeiten, einfach Bälle zu halten. Und auf der anderen Seite haben wir, ja, am Anfang hat man es ja gesehen im Spiel, dass wir uns am Anfang eigentlich so ein bisschen zurückziehen wollten, um uns da ein bisschen Raum zu kreieren und auch ein bisschen zu kontern. So, das hat aber nicht funktioniert, weil wir nicht richtig Zugriff bekommen haben, sondern sind wir eigentlich zweite Halbzeit raus und wollten weiter vorne angreifen, quasi so ein bisschen 1 gegen 1 auf dem ganzen Platz stehen, so spielen.
Und dann war es aber vogelwild.
Auch das hat nicht funktioniert, weil dann wirklich der eine oder andere längere Ball von Spanien kam und sie dann dementsprechend auch deutlich mehr Raum haben. Wir dann einfach auch die Duelle da 1 gegen 1 auch nicht gewonnen haben. Und es hat im Endeffekt nichts funktioniert. Und dementsprechend merkst du natürlich während dem Spiel, wenn das kaum was klappt, einfach was du als allgemein als Mannschaft dir vornimmst oder auch da mal während dem Spiel änderst. Und ja, waren wirklich sehr, sehr schwieriger Abend und denke, dass man da einfach auch durch die Reihe einfach sagen kann, dass es nicht gut war. Also ich glaube, da gibt's nichts oder niemanden positiv irgendwie herauszuheben.
Das ist richtig. Also ich, um meine Gedanken zu schildern, ich habe, glaube ich, in der 50. Minute zu meiner Frau gesagt, warum gucke ich mir den Scheiß hier eigentlich an? Aber ich habe natürlich bis zur 90. durchgezogen. Ne? Das ist natürlich, wenn du jetzt nicht damit spielen würdest, dann wäre ich das auch nicht gemacht. Aber da war ich zumindest gedanklich war ich da an deiner Seite, gesagt, komm, jetzt ziehst du halt auch noch durch. Und solange du spielst, werde ich das auch weiterhin tun, natürlich. Ne? Da kannst du dir sicher sein.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und das wird auch wieder besser. So viel steht fest. Also
das würde mich sehr freuen.
Haben wir, glaube ich, auch allgemein zu oft bewiesen. Natürlich wird sich jetzt an diesem Spiel natürlich aufgehangen und das auch zu Recht. Ich meine, man sitzt ja dann auch da im Nachhinein. Natürlich ist es dann, geht die Kritik dann irgendwie von konstruktiv zu wieder polemisch. Das haben wir ja immer. Das ist ja auch nichts Neues. Nur du hast natürlich nach so einem Spiel auch einfach gar keine Argumente. Wie gesagt, ich glaube, wir haben des Öfteren gezeigt, dass es auch deutlich besser geht, auch über die ganzen Jahre und dementsprechend ist das natürlich auch, es war jetzt noch nicht das Turnier, ne? Also viele sagen ja auch schon, dass das Turnier damit halb verloren ist. Das will ich erstmal sehen.
Ich denke, ich habe noch was Positives gefunden.
Na?
An der ganzen Geschichte. Man kann einfach jetzt sagen, ja, schlechter kann es nicht werden, ne? Möge man meinen.
Ja, was hast du denn gefunden, Positives?
Naja, dass es nicht schlechter werden kann. Kann nur noch bergauf gehen
jetzt. Ich habe gedacht, jetzt kommt noch irgendwas.
Nö, das war's eigentlich schon. Ja, siehst du, mehr war nicht drin.
Nach so einem Spiel.
Ja,
ne?
Viel aber, mehr, ja, das stimmt. Das ist ja immer, ne, das Gute an Niederlagen oder auch so ein, ja, Enttäuschung. Man kann ja daraus lernen, ne, und dann kann da am Ende auch was Positives bei rausspringen, ne. Und du hast ja gesagt, ich habe ein bisschen Zeit, dann geht ein neues Jahr los und ich glaube, wenn das Jahr vorbei ist, ist sowieso jeder froh und dann versuchen wir alle mal einen Neustart, ne, im Jahr 2021. Bisschen Zeit ist ja noch.
Bisschen Zeit ist noch. Aber mal allgemein, so, das war ja jetzt natürlich, sage ich mal, eine der bittersten Niederlagen. Aber du hast ja mit Sicherheit auch schon die eine oder andere Niederlage hinnehmen müssen. Aber ja, wir gehen jetzt mal so von den bittersten. Gibt's da irgendwie ein Spiel, an dem wo du dich daran erinnern kannst, oder sind das eher allgemein verpasste Spiele? Ich meine, du bist, glaube ich, damals mit Rostock abgestiegen, glaube ich. Ist das richtig? Ja, ne? In deiner ersten Saison.
Das ist richtig.
Bist dann auch mit Union, ich glaube vor 3 Jahren, bist du dann quasi nicht aufgestiegen, was ja auch, glaube ich, eine Riesenenttäuschung war, weil ihr, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie 6 Spieltage vor Schluss wart ihr noch Erster. Und dann plötzlich alles verloren habt und am Ende Vierter wart. Was war da deine größte Enttäuschung, sag ich mal, von den allen, und wie bist du damit umgegangen?
Ja, so ein Abstieg ist natürlich immer das Bitterste, das ist ja keine Frage. Nur mit Rostock, das war, glaube ich, auch meine erste oder zweite Profisaison, da war ich 18 Jahre alt. Weiß nicht, ob man das alles schon so bewusst, sag ich mal, wahrnimmt, dass man das so persönlich an sich ranlässt. Klar, Rostock war mein Heimatverein, mein Jugendverein, wo ich auch Fan von war, deswegen hat das schon sehr wehgetan. Aber das mit 18 irgendwie alles so richtig einzuordnen, glaube ich, schwer. Ja, das war schon, jetzt du hast es angesprochen, die Saison mit Union, wo wir, das war, glaube ich, 9 Spieltage vor Schluss, wo wir Erster waren, und ja, war einfach, wenn du da Erster bist, dann wie gehst du davon aus, dass du aufsteigst? Also das war irgendwie ja auch das große Ziel, und das ist ja so eine Saison oder so eine lange Phase ist ja irgendwie dann auch so ein großer Spannungsbogen, der sich da aufbaut, und das ist ja eigentlich Positives, weil wir was erreichen können, weil du aufsteigen kannst. Und wenn du das am Ende nicht erreichst, über so die ganze Saison gezogen, diesen Spannungsbogen, dann ist es irgendwie schon sehr, sehr bitter, das tut dann schon weh. Und ich erinnere mich auch, dass es ja, das Knackpunktspiel war gegen meinen aktuellen Verein, gegen Braunschweig. Das war, glaube ich, 3 Spieltage vor Schluss, wo wir dann verloren haben hier in Braunschweig an einem Montagabend. Und ja, das war irgendwie doch das Ende der Aufstiegsträume. Ja, und wie geht man damit um, ne? Das war, glaube ich, mit das einzige Spiel, wo ich dann abends alleine zu Hause gegessen habe und mir dann so einen Absolut-Wodka reingezogen habe, ne? Das kann ich aber auch hier sagen, das hilft auch nicht, ne?
Auf Dauer auch keine Lösung, ne?
Auf Dauer auch keine Lösung. Aber wir haben ja auch gerade gesagt, denn aus Niederlagen oder auch Enttäuschungen, wenn man da irgendwie was Positives ziehen will, ist dann irgendwo so ein Lerneffekt. Und ja, 2 Saisons später waren wir in einer ähnlichen Situation und sind am Ende aufgestiegen. Vielleicht hat das dann irgendwo auch so ein bisschen einen Sinn gehabt, einen Grund gehabt, dass wir da so ein bisschen draus gelernt haben. Und dann war auch wieder Ende gut, alles gut, ne? Aber ja, sonst ist es ja so, jetzt auch bei Niederlagen und so in der Saison, natürlich ärgert einen das, und verlieren ist nie schön, aber ja, nach maximal 2 Tagen, wenn nicht sogar nach einem Tag, dann muss man das auch abhaken wieder, und dann ist es ja heutzutage auch so, geht's ganz schnell, ist die nächste Aufgabe vor der Brust, und dann musst du halt auch nach vorne schauen, ne? Aber so ein großes ganzes Ziel wie verpasster Aufstieg oder Abstieg, das tut natürlich deutlich mehr weh.
Ja, ich meine, das stimmt, total, aber du hast es ja eben auch gesagt, du hast da dann, sag ich mal, zumindest jetzt so, wenn das so ein Spiel Niederlage ist, wo du jetzt dann irgendwie, ich kann es ja jetzt aus aktuellem Beispiel sagen, jetzt verlierst das Spiel gegen Spanien, natürlich ist das eine ganz bittere Niederlage, und auf der anderen Seite weißt du auch, okay, du spielst dann 4 Tage später wieder Ligaspiel mit Real, dann fliegst du zur Champions League, das heißt, du musst dich dann halt kurz schütteln und weiter geht's, ne? Dazu muss man dann schon in der Lage sein, weil ich kann das ja jetzt nicht 5 Wochen hier wieder einen Rucksack mit mir tragen. Und das funktioniert auch eigentlich dann immer ganz gut, weil, wie gesagt, es muss weitergehen. Du hast dann direkt die nächste Chance, irgendwie dir selbst wieder ein besseres Gefühl zu holen, und das funktioniert dann auch meistens. Von daher, was für mich immer so, weil du gerade sagst, so große Ziele verpassen und dann auch weitermachen, was für mich immer so das Paradebeispiel davon war damals Mainz. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo Kloppo danach Trainer war. Ich glaube, die haben ja, weiß nicht, 3 oder 4 Mal den Aufstieg verpasst in die erste Liga. Er hat es so verdient, und glaube ich auch einmal sogar in Braunschweig damals. Irgendwie, das war auch so ein ganz wildes Spiel. Und sind aber immer dran geblieben und sind dann irgendwann aufgestiegen. Ja, das ist irgendwie so das Paradebeispiel an an Weitermachen, an die, so groß die Enttäuschung auch ist, wieder aufstehen und weitermachen, weil auch denen hat von außen keiner geholfen oder wurde mit Sicherheit natürlich ein bisschen weniger kritisiert, aber ist natürlich auch eine andere Geschichte. Aber du musst weitermachen, anders kommst du dann auch nicht in die positive Spur wieder. Ja, wie gesagt, ich hatte ja dann auch in die Pötte. Ja, ich hatte ja dann vor allem auch noch das große Glück oder Pech, kann man in dem Fall sehen, wie man will, ja, mit der spanischen Nationalmannschaft zurückzureisen nach diesem Spiel.
Schön.
Ja.
Wie lief das ab? Also ich meine, eigentlich ist ja fast sogar besser, ne? Bessere Stimmung auf jeden Fall im Flugzeug, als wenn du jetzt mit der DFB-Elf zurückgeflogen wärst, oder?
Ja, also die Stimmung war mit Sicherheit dort besser. Natürlich bist du der einzige Hans Dampf dann da, der gerade 6-0 verloren hat, ne? Das geht schon besser, aber ich muss sagen, da gab es jetzt ehrlich gesagt auch keine Sprüche oder sonst was. Das war eher so ein.
Ich gedacht.
Das wird schon gedacht. Ja, aber das war eher so ein. Wir waren eher auch so ein bisschen überrascht über das Spiel, weil im Normalfall, und das weiß ich, gerade auch von vielen Spielen in der Vergangenheit, sind wir jetzt auch nicht Spaniens Lieblingsgegner. Also das habe ich schon oft gehört, gerade auch von meinen Teamkollegen hier, dass sie Deutschland jetzt, eigentlich immer. Ja, wer weiß, aber immer als sehr gefährlich ansehen und die Ergebnisse zeigen das ja auch in den letzten Jahren, die waren ja immer eng. Ja gut, aber wie war es? Wir sind dann halt nach Hause geflogen, nach Madrid und dann war ich, weiß ich, irgendwie um 3 oder sowas zu Hause, hab dann mich kurz aufs Ohr gelegt und dann ging es aber auch schon wieder um 8 oder 8.30 Uhr los, die Kids zur Schule fahren, die sich natürlich gefreut haben, dass ich nach 6 Tagen wieder zu Hause war. Und so schnell ist man dann kein Fußballspieler, sondern wieder Papa. Und da hat man dann auch schon wieder Teile von dem Vorabend dann zumindest von stimmungsmäßig vergessen. Und das hat dann in dem Fall wieder sehr, sehr gut getan, wieder hier zu sein.
Das zeigt ja auch, dass es Wichtiges gibt.
In dem sogenannten Alltag zu sein, der aber natürlich am schönsten ist. Von daher, das war dann hier natürlich wieder eine sehr, sehr gute, beziehungsweise die beste Abwechslung, die ich haben konnte, direkt wieder anders gefragt zu sein, in anderer Rolle.
Na gut, dann haken wir das mal ab, dann lasse ich dich damit jetzt auch mal in Ruhe, vielleicht kommt da in Zukunft nochmal, komme ich da mal ab und zu nochmal zurück auf das Spiel, aber jetzt wollen wir es mal dabei.
Ja, es wird ja mit Sicherheit öffentlich noch eine Zeit besprochen werden. Ne?
Gibt ja noch ein paar Jahresrückblicke.
Noch der ein oder andere seine Meinung dazu abgeben und ja, ist ja auch okay, darf ja auch jeder halten, wie er möchte, ne? Willst du noch was sagen, oder?
Nö, ich habe gesagt, lass dich jetzt in Ruhe, ne? Aber das, wie gesagt, das kommt vielleicht nochmal auf den Tisch. Jetzt haben wir mal darauf zurückgeblickt. Jetzt müssen wir nochmal eine Woche weiter zurückgehen, und zwar auf unsere letzte Folge. Da haben wir uns ja so ein bisschen, da wurde uns ja auch eine Hörerfrage geschickt zum Thema Jubeln. Und da hast du ja, oder haben wir uns ja auch, haben wir divers und aber auch konstruktiv haben wir da diskutiert. Und so
das deine. Der Fabian war das.
Der Fabian hat Heckenschütze, der hat schön gezündelt, ne?
der hat dafür gesorgt. Junge. Naja, gut.
Ja, damit die Leute mal nochmal ein bisschen auch wissen, was da genau passiert ist, kannst du es ja nochmal zusammenfassen, weil du bist ja auch derjenige, der da so ein bisschen in der Schusslinie steht. Von daher kannst du einfach mal sagen nochmal, was da genau los war vor 2 Wochen.
Ja gut, in so einer Schusslinie von Bedeutungslosigkeit stehe ich gerne. Ja, ist gut, im Endeffekt war es ja so, dass wir hier wirklich sehr konstruktiv und ja auch mit unterschiedlichen Meinungen diskutiert haben zu den Jubeln und das wurde dann sehr spitzfindig natürlich wieder aufgenommen, dass ich das kritisiert habe. Das kam dann wahrscheinlich auch beim Kollegen Aubameyang persönlich an und ja, er hat dann über Twitter, wie man das heute so macht, quasi gerechtfertigt, warum er das macht, dass er das eben für seinen Sohn macht, dass er glücklich ist und das ist ja für mich auch okay und er kann das ja auch, wie gesagt, anders sehen. Ich bleib bei meiner Meinung und im Endeffekt war das auch nichts Schlimmes, dann was ja da über Twitter geschrieben wurde. Und er hatte mich ja dann auch höflich gefragt, ob ich Kinder habe. Dann habe ich ihm höflich geantwortet, dass ich 3 Kinder habe. Und ja, das war es dann eigentlich auch. Schöne Grüße habe ich dann noch bekommen von Batman und Robin. Das waren dann waren irgendwie ein Foto von damals mit ihm und Marco Reus. Und ja, dementsprechend so hat sich das, so wurde das dann beendet. Und das war dann, wie gesagt, der riesen Twitter-Beef, zu dem ich ja, wie gesagt, das riesenlange Statement dazugetragen habe von This Toni Kroos has 3 Kids. Was, wenn ich mir das so recht...
Ja, aber du hast ja gesagt, wir haben es einfach normal diskutiert. Du hast klar gesagt, dass du nicht so ein großer Fan von Jubeln mit Choreografien und ja, im Fall von Aubameyang ja mit Maske im Stutzen, die dann rausgeholt wird beim Torjubeln. Ich habe das ein bisschen anders gesehen, aber wir haben es halt auch normal diskutiert. Aber es gab halt ein großes Hallo dann auf Twitter, wurde wieder viel draus gemacht und... deswegen können wir da eigentlich auch nur beide sagen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, da sind wir gleicher Meinung.
Lass uns doch mal reinhören ja, für die es nicht gehört haben, damit man es ja nochmal hört, von denen, die nur gelesen haben irgendwo. Aber was ich schon da sagen muss, wenn es da wirklich irgendwelche einstudierten Tänze oder Choreografien gibt, ich muss sagen, das finde ich schon sehr albern. Oder noch schlimmer, gab es ja auch schon, wenn da irgendwelche Gegenstände noch irgendwo versteckt werden im Stutzen oder so, um die mit auf den Platz zu nehmen. Oder ich glaube, Kollege Aubameyang hat das mal zelebriert, dann noch irgendwie seine Maske rauszuholen und dann eine Maske aufzusetzen nach dem Tor. Also da hört es dann bei mir auf, muss ich sagen. So, dann auch nochmal hier zu der konstruktiven Diskussion zwischen uns beiden.
Ja, also es gibt halt so Typen, die brauchen das auch.
Ach, hör auf, die brauchen das. Hör da auf. Du kannst doch jubeln, wie du willst, aber musst du...
Natürlich.
Musst du da eine Maske rausholen und dir die Maske aufziehen oder was? Willst du bei der U15 dann 5 ja, Spieler rausholen, die eine Maske aufziehen? Das ist doch kein gutes Bild. Jetzt hör da auf.
Um sowas zu machen, musst du erstmal ein Tor schießen, ne? Das ist ja schon mal schwer
genug. Ja, aber auch da, ich hätte schon ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, eine Maske rauszuholen. Na, ich finde das vom Bild her nicht gut. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass nicht rausgeholt wurde, dass du sagst, muss man erstmal ein Tor schießen. Das finde ich viel verletzender.
Ja gut, da bin ich auch nicht für bekannt, ja, für Tor schießen. Aber es ist ja, ja, wir haben es halt diskutiert, ist auch alles in Ordnung. Also ist ja nicht schlimm, dass man auf verschiedene Meinungen hat.
Sollte man meinen.
Was ich natürlich am witzigsten fand, dass dann am Ende wurde mir das ja auch noch wieder in die Schuhe geschoben. Es haben viele geschrieben, dass ich das ja dann behauptet habe, um dich irgendwie in Schutz zu nehmen. Also klar, ich stehe gerne für dich ein, keine Frage. Ne? Also ich nehme das auch gerne auf mich, dass ich da so dich so ein bisschen aus der Schusslinie nehme. Aber wurde mir das dann ja noch wieder in die Schuhe geschoben. Und ja, es gab natürlich auch wieder irgendwelche Vollidioten da, die dann irgendwie dich als Rassist betitelt haben. Warum auch immer, wo die das dann wieder hergeholt haben. Das ist dann die schon
Begründung
wieder
ganz ich auch gerne hören.
Ja, das würde ich auch gerne haben. Das ist ja schon wieder ist grenzwertig. Ja, wir haben eine Diskussion geführt und ich glaube, das ist jetzt auch nicht als Stärke der Menschheit bekannt, dass man, ja, um das mal milder auszudrücken, dass wenn man ja unterschiedliche Meinungen ist, dann die Meinung des anderen zu akzeptieren und eine gesunde Diskussion zu führen, ist heutzutage sehr, sehr schwer. Ja, wir haben es jetzt im Internet bei dem Fall wieder geht, aber nochmal trotzdem an alle, die dazu was geschrieben haben, danke für die Werbung.
Ich habe das auch für einen kurzen Moment gedacht, gesagt, boah, also dafür, dass das Thema so langweilig ist eigentlich, war das echt super Werbung hier für die Luppengemeinde. Also muss ich im Nachhinein auch sagen, also Chapeau.
Wolltest du eigentlich noch, was sagen? Auch ja, hat sich ja noch, denn der Kollege Özil hat sich noch nicht zu Wort gemeldet, hat er noch so einen kleine Sticheleien oder was auch immer, was ja auch jetzt nicht unbedingt schlimm ist, also können wir alle mit leben. Wolltest du noch irgendwie noch was zu sagen oder lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und die Leute haben ihren Spaß dabei, sich da das Maul zu zerreißen?
Ja, ich finde, die hatten sehr viel Spaß. Also wir haben ja sehr viel,
gerade die Arsenal-Fans,
wir haben ja relativ wenig Futter eigentlich geliefert. Also ich habe gedacht, okay, vielleicht hätte ich auch bei deiner Meinung bleiben sollen, dann wäre alles ruhig gewesen, aber nein, mir doch gedacht, nein. Natürlich nicht, natürlich bleibe ich bei meiner Meinung. Ist ja nur wichtig, ich glaube, irgendjemand hat getitelt Social Media Beef. Also ich habe zu dem Social Media Beef genau 4 Worte dazu beigetragen. Oder 5, wenn man meinen Namen mit 2 Worten. This Toni Kroos has 3 Kids
habe ich gesagt, die 3 geschrieben, dann sind 5 wert.
Ja, das ist ja, es gibt ja auch kein Problem mit Aubameyang. Also war ist ja alles, das war ja alles auf einer gesunden
Ebene. Überhaupt nicht.
Alles andere sind ja die Leute, die dann da irgendwie, wie gesagt, so ein bisschen tündeln und weiß ich was da rein interpretieren oder auch interpretieren wollen. Ist ja alles auch nicht mehr rational. Aber ich denke, mit Aubameyang, da gibt es ja mal gar kein Problem.
Nö, ich hatte auch kein Problem mit irgendeiner Reaktion von ihm oder was auch immer. Also für mich war das alles in Ordnung. Gute Werbung für Luppen, so ein bisschen amüsant. Und ja, was soll ich sagen? Ob jetzt der Mesut hat da noch seine Meinung, findet den Jubel auch gut, ist auch okay für mich, damit kann ich auch leben. Das hat auch wieder dann gereicht wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Özil und Kroos? Da hat man das auch noch mal durchleuchtet. Und dazu kann ich auch noch mal sagen, ich glaube, Miss und ich haben ungefähr 8 Jahre zusammengespielt, haben nie ein Problem gehabt. Ich habe ehrlich gesagt sehr gerne mit ihm zusammengespielt und ja, wünsche ihm auch, dass sich seine Situation heute, die er heute hat, einfach irgendwie vielleicht noch ein bisschen verbessert. So, fertig. Wir waren jetzt vielleicht nicht die außerhalb vom Fußball viel miteinander zu tun haben, aber das hat auch nichts Negatives und finde ich ja auch relativ normal, wenn du, weiß nicht, 25 Spieler im Kader hast, hast ja nicht mit jedem eben viel zu tun außerhalb. So, fertig, sonst nicht. Haben wir uns absolut vernünftig verstanden und ich kann mir auch nicht vorstellen, oder bist du mit allen 20 Teamkollegen bestens befreundet? Ha?
Natürlich nicht, aber das ist ja auch völlig normal und deswegen können wir auch dieses Thema zu den Akten legen.
Richtig, ne? Richtig. Ja, aber ist doch schön, ist doch lustig, was da manchmal draus gemacht wird.
Jo, wie gesagt, beste Werbung. Ist doch gut. Ne? Ja, wollen wir uns dann wieder aufs dünne Eis trauen, um ein paar Hörerfragen zu beantworten? Vielleicht gibt's ja wieder
hier einen mal gucken. Knaller. Mal gucken. Haben wir wieder 3 Heckenschützen ausgewählt jetzt hier, ne?
Ja, da fange ich doch mal an.
Ja, fangen wir an.
Ja, das kommt von Bastian aus Düsseldorf, kommt die Frage, beziehungsweise Nachricht, und das geht zum Thema Spielerberater. Also, häufig hört man das Klagen von Sportvorständen der jeweiligen Fußballvereine über die Spielerberater und deren Einfluss auf ihre Klienten. Wie steht ihr der Beraterbranche gegenüber? Könnt ihr einige Beispiele bzw. Aufgaben nennen, die ihr eurem Berater übertragt? Auch mit dem Wissen, dass ihr von einer sehr großen Beraterfirma betreut werdet, hoffentlich zu eurem Vorteil, freue ich mich auf eure offene und ehrliche Rückmeldung. So, bitteschön.
Ja, ich glaube, die erste Frage ist, wie steht ihr der Beraterbranche gegenüber? Das ist ein bisschen schwer zu sagen für mich. Also wir können ja nur irgendwie aus eigener Erfahrung berichten, wie es bei uns ist. Und ich muss sagen, wir sind jetzt knapp, ich glaube 11 Jahre jetzt, glaube ich, arbeiten wir zusammen mit Sport Total, mit Volker Struth und ich speziell auch mit Sascha Brese. Du kannst ja gleich was dazu sagen. Ist ja eine Agentur mit mehreren Mitarbeitern, wo jetzt auch die Mitarbeiter beziehungsweise die Berater an sich auch unterschiedliche Spieler, die sie haben, betreuen. Und ich bin da sehr zufrieden. Also und um auf die Aufgaben zu kommen, ist es natürlich so, dass es so ist, dass die natürlich die Vertrags- oder wenn gebraucht, Wechselgespräche sich kümmern. Das ist natürlich eine Riesenarbeit, die uns da abgenommen wird, weil ich glaube, kein Spieler will irgendwie selbst diese Vertragsgespräche machen. Ich sage immer oft, also gerade wenn es dann irgendwie Richtung Gehaltsfragen und sowas gehe, ich gesagt, ist mir lieber du, also habe ich oft zum Volker gesagt oder zum Sascha, ist mir lieber du bist das Arschloch als ich und der soll die Gespräche machen. Also es ist schon immer so, dass wir absolut eine Sprache sprechen. Also es ist nicht so, dass die jetzt sagen, so, das wollen wir hier für den Spieler und ich weiß das gar nicht. Also das sollte selbstverständlich sein, ist es, glaube ich, in der Branche nicht. Aber ist es natürlich bei mir, das haben wir direkt geklärt, dass alles immer in meinem Sinne und mit mir abgesprochen nur kommuniziert wird. Aber dann weiß der Verein auch, okay, das ist auch der Wille vom Spieler, den hier der Berater vorträgt oder die Wünsche. Und das ist immer besprochen vorher. Und ja, dementsprechend führen sie natürlich diese Gespräche, was ja nicht immer nur ein Gespräch ist, bis man sich einigt oder eben am Ende vielleicht auch nicht einigt.
vergeht ja immer eine ganze Zeit. Und wenn man das jetzt als Spieler alles noch, sage ich mal, auch selbst machen müsste, dann hätte man den Kopf auch nicht immer nur, glaube ich, frei beim Fußballspielen. Und es gibt ja das Beispiel gerade bei mir während der WM 2014, wo ja relativ klar war, dass ich dann weggehe von Bayern und wo ja noch nicht klar war, wohin. Da ist es natürlich so, dass ich froh bin, so einen Berater zu haben, der einfach komplett, sag ich mal, den Markt sondiert, der Anfragen annimmt, der die sammelt, der mir die dann überträgt. Und ich würde ja nicht wollen, dass mich 10 Vereine anrufen und ich mit jedem verhandel oder weiß ich was. Also dann nimmt man, da wird einem natürlich schon ein großer Batzen an Zeit oder auch Arbeit abgenommen. Natürlich werden Berater auch, und das braucht man ja auch nicht unter den Teppich kehren, auch sehr gut, vielleicht teilweise sogar zu gut honoriert, aber das ist nun mal so in dem Geschäft. Das finde ich, gilt es am Ende der Tage auch zu akzeptieren. Es ist ja auch kein Zufall, sage ich mal, dass jetzt beispielsweise der Berater bei dem Spieler ist bei uns, sondern da haben auch die ja für was gemacht, haben sich einen Namen aufgebaut, haben sich eine Agentur aufgebaut und dann ist es am Ende so. Es verdienen ja auch die Spieler wahrscheinlich zu viel, dann verdienen dann in Prozenten die Berater auch zu viel. Aber wenn man das jetzt überall runterbricht, dann ist es auch schwierig. Das ist nun mal so. Aber sie machen auch in meinen Augen eine Arbeit dafür und in meinem speziellen Fall bin ich da sehr zufrieden, weil ich auch weiß, welche Art von Gespräch sie da führen, ja, dass das immer sehr, sehr respektvoll ist, dass das immer im Rahmen ist, auch von den Forderungen beispielsweise, wo man sich bewegt, Bayern, wo ne? es 42, zumindest im Realistischen ist und ich glaube einfach, allgemein hat die Beraterbranche ja einen relativ negativen Touch. Und ich glaube, das wird halt einfach auch, ist wahrscheinlich auch zu Recht so, weil es, glaube ich, bestimmt auch den einen oder anderen gibt, der da manchmal ein bisschen übertreibt und vielleicht auch manchmal ein bisschen weniger an den eigenen Spieler, den er berät, denkt. Und ja, die sind natürlich dann nicht ganz so beliebt, aber allgemein, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. So, jetzt kannst du auch noch was dazu sagen.
Hast du ja gerade von diesen Piranhas gesprochen, ne? Von diesen geldgeilen Piranhas, wie der Rulli das sagen würde. Ja. Ne, ich, also... wir sind ja, wie gesagt, wir sind ja bei der gleichen Agentur, das heißt auch seit 10, 11 Jahren und das ist ja, in der Zeit habe ich auch nur positive Erfahrungen gemacht. Ich meine, wenn man dann auch so lange zusammenarbeitet, bei mir ist es ja auch so, da entsteht da auch ein freundschaftliches Verhältnis zu den Leuten und man merkt auch bei unserer Agentur oder bei meinem persönlichen Berater, dass auch so das Menschliche im Vordergrund steht. Er weiß, wie ich ticke, er weiß, was ich brauche. Ich meine, mit dem Berater ist dadurch auch immer ein Ansprechpartner da für alles. Gerade natürlich auch fürs Geschäftliche. Ich meine, so ein Vertrag ist halt auch ziemlich komplex, sowas könnten wir gar nicht. Auch gewisse Sachen, wo man drauf achten muss. Das kommt auch dazu, muss. Ja.
Das ist richtig.
Wo wir gar keine Ahnung haben.
Sind wir zu blöd für. Können wir auch mal ganz offen so sagen.
Nee, wir haben es nicht gelernt. Wenn man sowas kann man ja lernen, aber das ist einfach eine Sache, die...
Weiß ich nicht, ob ich sowas lernen könnte.
Ja, du nicht, aber einige schon. Und ja, dazu kommt ja auch so, ist ja nicht eine Verhandlung, dann die Kommunikation auch mit dem aktuellen Verein, ja, während der Vertrag läuft, dann, ja, ich habe es auch gemerkt, jetzt auch im Sommer und so, dass der Berater schon auch einen guten Überblick einfach haben muss über den Markt, wo ist welche Position gefragt, wo wird danach gesucht und ja, das sind so viele komplexe Aufgaben einfach, die wichtig sind, die man nicht selbst machen kann. Deswegen ist es für mich unglaublich wichtig, da einen guten Berater an der Seite zu haben und wir haben das Glück, dass wir das haben. Und deswegen,
ja, du hast ja jetzt, ja. Erzähl doch mal, du hast ja jetzt vor allem jetzt diesen Sommer auch die Situation gehabt, ne, wo du ja eine Zeit lang jetzt vereinslos warst. Ich meine, du hast selbst hier ja gesagt, du hast dich dann irgendwie arbeitslos gemeldet und alles. Ich glaube, gerade so eine Situation ist ja ein guter, umtriebiger Berater, der da hört, wo was könnte passen, welche Verein, extrem wichtig, oder?
Ja, sowieso. Und das geht ja auch schon, sag ich mal, spätestens ein halbes Jahr vor Vertragsende los, weil ja die Situation eintreten kann, dass du am Ende so vertragslos bist. Das heißt, du musst Optionen haben und du musst einen Überblick haben. Und das war auch bei mir der Fall. Trotzdem ja, war es ja eine Ausnahmesituation mit Corona. Deswegen hat sich das alles auch noch ein bisschen länger gezogen. Die Vereine wussten selber nicht, wie sie planen können. Aber der Berater hatte immer einen Überblick. Und deswegen war ich auch nie unruhig, weil wir wussten, was passieren kann und was passieren wird auch größtenteils. Und der gibt einem da schon auch ein ruhiges Gefühl. Noch eine Sache, die auch in der Nachricht geschrieben steht. Gleich am Anfang sagt er, häufig hört man das Klagen von Sportvorständen der Fußballvereine über Spielerberater. Ich glaube, dass es beidseitig ist. Also auch nicht jeder Sportvorstand oder jeder Verein ist da immer zimperlich und ja, ist unbedingt auf ja, Interesse des Spielers unterwegs, was ja auch okay ist, aber ich glaube
bei Union da, manchmal, oder?
Ne, ich muss jetzt keine Beispiele nennen. Ich werde mich nie. Nee, ich werde mich, nein, ich werde mich niemals negativ
über Union bilden.
Dafür war die Zeit viel zu schön und viel zu gut, dass ich mich da negativ äußern werde. Du kannst äußern, was du willst.
Richtig.
Deswegen auch, manchmal ist halt auch der Umgang des Vereins mit Spielern fragwürdig. Die Vereine kriegen es oft genug hin, das öffentlich anders darzustellen, aber
bei Union zum Beispiel?
Nein, warum? Das ist ein allgemeines Thema. Und,
allgemeines Statement von dir, ja.
Ja, und deswegen, klar, kann man auch über Sportverstände oder über Vereine klagen. Also deswegen da den Spielerberater in der Ecke zu stellen oder dann auch den Spieler, ist dann immer nicht weit genug gedacht, denke ich. Das ist vielleicht noch dazu.
Ja, das sehe ich übrigens genauso, ohne Beispiele zu nennen, weil ich meine, man sagt ja auch manchmal, der Spielerberater, der überall beliebt ist, ist kein guter, ne? Also natürlich prallen dann auch mal zwei Welten und zwei verschiedene Vorschläge aufeinander. Wichtig ist ja immer nur, dass man, finde ich, realistisch bleibt und dann auch vernünftig in der Kommunikation und ehrlich vor allem, was ja auch ein hohes Gut ist in unserer Branche, dass man das auch ehrlich von Anfang bis Ende durchzieht. Und das ist halt selten und ich glaube, dass halt deswegen doch das gegenseitige Berater und Vorstände Verhältnis, sage ich mal, auch oft mal etwas angespannt ist. Aber gut, lassen wir das so stehen. Was ich vielleicht dazu noch sagen kann, ist, dass wir dieses ganze Thema, was ja schon interessant ist und sogar wir ja nicht alles wissen, was so ein Berater tagtäglich macht, wie viel er zu tun hat, hinter den einen oder anderen Transfer mal hinterzublicken auch, wie geht's da wirklich ab mit den Sportvorständen und so weiter, dass wir auch in Zukunft hier mal den Volker Struth, unseren gemeinsamen Berater und Geschäftsführer von Sport Total, auch hier mal als Gast begrüßen werden und da mal so ein bisschen auch hinter die Fassade gucken werden. Da werden wir ihn mal löchern.
Ja, das mag er doch gar nicht eigentlich, ne? So ein bisschen der öffentliche Auftritt, da ist er doch wieder nervös, der Volker.
ja, da kommt hier schön in die Zwickmühle. Naja, gut. Die zweite Frage kommt von Andreas. Könntet ihr eurem Podcast mal das Thema Fans ansprechen? Was waren eure größten und emotionalsten Erlebnisse, Begegnungen mit den Fans? Ich würde mich freuen, wenn ihr dies in einem Podcast von euch thematisieren könntet.
Ja, können wir.
Sag doch mal was. Kannst du? Dann sag doch mal was Kann Besonderes ich? Zu Begegnungen.
Ja, Begegnungen, also ich weiß nicht, das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, weil man sowas auch oft gefragt wird. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber ich hatte ja das Glück, bei Verein zu spielen wie Werder Bremen und Union Berlin, wo die Fankultur wirklich sehr besonders ist. Gerade in Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Klar, wenn es läuft, noch umso besser, aber da hatte ich wirklich das große Glück, bei Vereinen zu sein, die von den Fans sowas von brutal unterstützt werden, wo eine totale Identifikation mit dem Verein herrscht. Ja, bei Union war es einfach auch so. Also ich in den 4,5 Jahren, wenn ich jetzt mal so überschlage, habe ich, glaube ich, 5, 6 oder 7 Heimspiele verloren. Können auch 8 gewesen sein, aber jetzt mal gefühlt waren es weniger. Und das ist auch einfach auch ein Grund durch die Fans. Und die machen gerade dort auch ein paar Prozentpunkte einfach aus. Und ja, Union war schon absolute Weltklasse. Kann man nicht anders sagen. Du wurdest nie ausgepfiffen. Egal wie es lief, absolut einmalig. Und deswegen habe ich sehr viel positive Erfahrung. Jetzt muss ich auch dazu sagen, ich will jetzt Braunschweig gar nicht ausschließen, aber seitdem ich hier bin, waren die Spiele meistens ohne Fans und wenn dann nur wenige, deswegen kam ich da jetzt noch nicht ganz so in Kontakt. Aber ich hoffe, dass es in naher Zukunft, dass ich da auch noch viel Positives berichten kann. Aber so bei den Vereinen Union Werder war das schon sehr speziell, sehr besonders und ich bin froh, da gewesen zu sein, das erlebt zu haben.
Hört man ja eigentlich schon, dass in Braunschweig normal auch eine super Stimmung sein soll, ne? Also wenn jetzt das Stadion voll ist, du hast ja selbst gesagt, dass ihr da mal ein wichtiges Spiel verloren habt, ne? Da war es ja wahrscheinlich auch ganz gut.
Ja, das hat man, klar, als Gegnerspiel hat man das auch gemerkt, was hier für eine Kraft von außen kommen kann. Also da freue ich mich drauf, wenn das hier mal wieder möglich ist.
Dass man zum Hexenkessel wird. Ja, du hast ja eine Fanbegegnung, hat ja auch mal fast so eine Anzeige geführt, ne? Bei dir.
Bei der Klassenerhaltsfeier.
Ja, genau. Jetzt kannst du es ja mal erzählen. Ich meine, du warst ja damals warst du ja noch Unioner und hattest vielleicht ein bisschen Angst, das hier zu erzählen. Was war denn da genau los? Und jetzt können wir es ja sagen, du warst ja irgendwie einer von den sechs, die da den Fans ein bisschen zu nahe gekommen sind, ne?
Ja, aber das war ja auch wieder absoluter Quatsch eigentlich. Klar, wir haben einen Klassenhalt geschafft, haben an dem Abend halt noch im Rahmen der Corona-Bedingungen auch ausgiebig gefeiert. Sind dann auch ein bisschen raus auf die Straße, also auf dem Parkplatz und so, und da waren noch ein paar Fans, aber das war alles eigentlich trotzdem, also ein, zwei haben sich ins Getümmel begeben, das war dann auch okay, aber wir standen eigentlich wirklich nur daneben und trotzdem wurden wir aber nicht mal von offizieller Seite, wurden von einem Bürger einfach da, irgendwie von einem Normalbürger einfach angezeigt. Warum? Hat ihm da wohl nicht gefallen, vielleicht war es auch Hertha-Fan, keine Ahnung.
Ganz klar. Dem seid ihr richtig auf den Sack gegangen. Ja, vielleicht kurz als Erklärung, die Fastanzeige oder Anzeige, was auch immer war, das war natürlich dann schon zu Zeiten von Corona und das der Vorwurf, der im Raum stand gegen die Union-Profis, unter anderem an meinen Bruder, war eben, dass eben diese Abstände dann nicht eingehalten wurden. Und das kam ja dann offensichtlich, wie Felix gesagt hat, von einem, ja, unzufriedenen, in Klammern, Hertha-Fan.
Aber das war absolut haltlos und Richter Alexander Holt hat das auch abgelehnt, die Strafe.
Den hatte der Verteidiger, Ingo Lenzen.
Ja, genau, mehr kenne ich auch nicht. Ingo Lenzen und Richter Alexander Holt. Ja, Ingo Lenzen, den habe ich auch schon mal getroffen. Guter Typ, guter Bart,
ja,
guter Typ.
Hat er euch verteidigt. Also Ingo Lenzen, habe ich ja ein Foto mit dir von ihm, verspreche ich euch ganz klar hier als Begleitmaterial. Auch wenn er jetzt nur ganz kurz zur Sprache kommt. Felix mit Ingo Lenzen ist für mich ein Weltklasse-Foto. Ja, dabei wusste ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, wie ich das einordnen soll.
Lenzen und Partner. Ja, richtig. Ja, aber die Frage ging ja auch an dich. Wie war es bei dir dann so? Kühlschrank, Allianz Arena und so?
Was hier so einen negativen Ton? Mit
dir? Ja, was, du hast ja auch hier wieder, hast auch gelöchert da vorhin.
Na, also, wenn du mir hier irgendwas schlecht machen willst. Nein, jetzt mal ehrlich, also die besten Fanerlebnisse waren wirklich ganz klar diese Champions League Abende hier in Madrid, Viertelfinals, Halbfinals, wo es um richtig viel ging. Die Stimmung ist einmalig, die saugt man auf und das vergisst du auch so schnell nicht. Dann natürlich die Feier auch im Stadion, ohne dass hier ein Spiel war. Und damit meine ich jeweils den Tag nach den gewonnenen Champions League Finals, wo ja dann hier immer dann so eine Lichtshow, wo wir empfangen werden von 80.000 im Stadion, ohne dass ein Spiel ist. Einfach nur, dass gefeiert wird. Das hat ja hier so Ritual. Jeder wird einzeln in die Stadionmitte im Dunkeln mit diesem ganzen Laserlicht und so weiter aufgerufen und das ist unvorstellbar, wirklich. Also das ist mit Sicherheit ja die größten Erlebnisse mit Fans, von der Stimmung her. Allerdings ist mir da auch eine Sache eingefallen, wo ich diese Frage gelesen habe. Und das hat mir wirklich, jetzt kann ich ja hier, ich kann ja hier nicht Opas Wörter benutzen, deswegen lassen wir Opa ganz kurz.
Das hat mir imponiert.
Und zwar war das 2017, da haben wir hier Champions League Viertelfinal, Rückspiel, sind weitergekommen gegen Bayern, also quasi gegen meinen Ex-Verein, und der Leon war da im Stadion abends und wir haben dann gesagt so nach dem Spiel, okay, komm, wir gehen noch ein bisschen auf den Platz spielen. So, da sind wir ins Stadion rein, haben gedacht, okay, ist alles weg. Und ich hatte gar nicht nach oben geguckt und der Leon geht dann mit dem Ball vors Tor und schießt ihn halt rein. Auf einmal höre ich so ein Klatschen und so ein Jubeln. Und du kennst das ja meistens, ne? Erst die Heimfans nach Hause, so dann die Auswärtsfans und da war halt der ganze Bayern-Block oben noch voll. Und ich muss sagen, dass sie da so zugejubelt haben, das habe ich denen wirklich sehr, sehr hoch angerechnet, weil gerade wenn du diese Situation siehst, viele haben mir das ja auch irgendwie auf irgendeine Art, weiß nicht, übel genommen oder was auch immer, dass ich gegangen bin, dann in dem Moment des Ausscheidens in der Champions League sind ja die meisten natürlich auch gefrustet, so, und dann komme ich da noch raus und mache so ein bisschen Spielen hier. Aber das haben sie wirklich, wahrscheinlich Leon zuliebe, aber ist ja egal, warum.
Ich kann sagen, wenn du alleine gewesen wärst, hätten sie dich ja komplett ausgepfiffen.
Nein, ja, weiß ich nicht, aber das glaube ich nicht. Aber wirklich, das hat mir wirklich sehr, sehr imponiert, dass sie da, der Leon, für Leon war das ein überragendes Erlebnis, da 2-3 Tore reingeschossen mit dem Ball und wurde da gefeiert von den Bayern-Fans, wo Bayern gerade ausgeschieden war. Also da muss ich sagen, das war wirklich ein, ja, das war ein richtig schönes Erlebnis für ihn und ich sagen, mich hat das auch sehr positiv gestimmt zurückgelassen. Also fand ich
beeindruckt.
Wäre sehr beeindruckt, ja. Sehr beeindruckt. Nach dem Wort habe ich gesucht. Richtig. Also das war eine wirklich schöne Geschichte. Ja. Das von meiner Seite aus zu dieser Frage. Und dann haben wir noch von Sebastian eine Frage, die, glaube ich, relativ schnell zu beantworten ist. Und der hat die einfache Frage: Wie oft duschen Profifußballer eigentlich am Tag? Welche Unterschiede gibt es da möglicherweise zwischen den Ländern und zwischen Spieltag und Trainingstag? So, das kannst du jetzt einfach mal schnell beantworten.
Kann ich machen, ja. Nach jedem Training und nach jedem Spiel. Immer wenn man geschwitzt hat und sich bewegt hat, dann duschen wir eigentlich auch. Also eigentlich ja dann auch jeden Tag. Und ich dusche selbst auch mal zu Hause, wenn ich frei habe. Kommt das auch mal vor, dass ich da mal duschen gehe.
Du schuft. Das gibt's ja nicht. Aber wenn du schon sagst, immer wenn du geschwitzt hast, musst du wirklich nach jedem Training duschen?
Ja, ich bin im Training immer bei 100%. Ich bin Trainingsweltmeister und du bist Weltmeister.
Ja gut, also ich muss auch sagen, ich habe da auch noch keinen Unterschied zwischen den Ländern feststellen können. Auch hier wird tatsächlich geduscht. Auch hier wird tatsächlich geduscht nach Trainingseinheiten, nach Spielen. Ich persönlich, um da mal vielleicht eine kleine persönliche Info noch mit zu schießen, ist ja an einem normalen Trainingstag dusche ich halt nach dem Training vormittags und dann meistens abends nochmal zu Hause. So, das ist so das Normale. Ansonsten natürlich nach dem Spiel und so weiter. Also ja. Da kann ich jetzt auch nicht so viel dazu erzählen, einfach nur, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen beruhigt sind, dass wir auch uns einigermaßen pflegen.
Ja, apropos pflegen. Dazu natürlich noch die allgemeine Hygiene, einmal die Woche Zähne putzen und so weiter.
Puh, gut. Naja. Man riecht ja hier durch so ein Mikrofon auch nicht. Aber um mal auf hier abduschen oder sauber machen. Wir hatten ja zuletzt, ich habe mich ja ein bisschen selbst kritisiert und ich habe mich erwischt. Allerdings war das auch
selten vor.
Ja, allerdings war das auch gezwungenermaßen. Da war hier wieder sehr viel los zu Hause. Ich habe mich erwischt, wie ich letzte Woche den Geschirrspüler hier eingeräumt habe.
Das mache ich jeden Tag. Ja. Du hast dich erwischt, wie das einmal im Leben gemacht hast.
Ja, kannst du mich da ein bisschen loben dafür oder
gibt's da nichts? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay.
Ja, ich muss sagen, Jesse hat mich auch ein bisschen komisch angeguckt und gefragt, was mit mir los ist. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte es auch einfach nur mal machen, um es mal gemacht zu haben. Und es muss auch nicht sein. Aber ich war dann schon irgendwie auch.
Wusstest du, wo das Geschirr, was du ausgeräumt hast, wo das dann auch hinstellen musstest? Also wo das einsortiert
wird? Ja, das ist echt cool gemacht, ne? Also oben, da kannst du so eine Leiste rausziehen für Besteck. Das ist echt clever, finde ich. Also da haben die sich schon echt da was bei gedacht, finde ich. Also man kann das auch so Teller...
Geht das nicht elektrisch bei dir?
Nee. Ich muss das rausziehen, da habe ich oben Messer ganz unten rausziehen. Das ist so richtig gut für Teller gemacht. Und dann gibt's noch so eine Mittel... Dann gibt's noch so eine Mittelding und da kommen dann so, kannst du dann Gläser und Schüsseln und sowas reinmachen. Also echt, also die das Ding gebaut haben, muss ich sagen.
Ja, ist eine neue Erfindung.
Allerdings muss ich sagen, angemacht habe ich nicht. Da weiß ich echt noch nicht. Aber Schritt für Schritt, ne?
Das darf man ja auch. Schon nur einen Knopf drücken, aber.
Schritt für Schritt.
So. Ja, Schritt für Schritt zum großen Glück.
Ja, und noch was habe ich gar nicht schlecht gemacht die Woche. Und zwar habe ich den Geburtstag unseres Vaters nicht vergessen. Ich hatte ja hier mal gesagt, dass das nicht meine Stärke ist, alle Geburtstage, aber den habe ich nicht vergessen und der war ja auch bei euch. Gab's da, hast eine Torte gebacken für ihn?
Nee, Lisa hat eine gebacken, aber die ist nichts geworden. Die ist echt nichts geworden. Also ich muss sagen, Lisa kann echt super kochen, ne? Und auch backen und so, aber man muss auch mal berücksichtigen, ja, viel mit dem Kind und alles so mal herum organisieren. Aber sie hat sich die Mühe gemacht und noch, war zwar nur eine Fertigmischung, aber sie wollte, ja, dass der Vater einen Geburtstagskuchen hatte, ne? Und ist nichts geworden. Ich hab dann als einziger trotzdem aus großer Liebe habe ich natürlich zwei Stücken gegessen, aber. Ja, der Vater hat keinen gegessen.
Hat der Vater also, verweigert, oder was?
Der hat verweigert. Er war halt nach dem Abendessen satt, aber hatte zumindest seinen Geburtstagskuchen. Nein, aber hier war auch erst abends da, deswegen war keine große Feier. Ist ja auch nicht möglich zurzeit, aber schön, dass man zusammen sein konnte. Aber da, mehr gibt's da auch nicht zu berichten. Flasche Gin hat er bekommen von mir. Auch da war er dann glücklich und ich denke, dass die auch mittlerweile geleert ist.
Das ist ja auch schon eine Woche her. Ja. Na, aber so allgemein Geburtstage, das war ja eigentlich früher für uns immer, ich meine, ist ja für jedes Kind, glaube ich, aber war ja immer schon ein großes Highlight. Also ich kann mich noch an einige Kindergeburtstage erinnert, wie wir da jedes Mal Topf schlagen mussten, ne? Also Topf schlagen war, glaube ich, das beliebteste Spiel.
Topf schlagen war Nummer eins.
War ganz klar. Und ich kenne da immer noch so ein paar Videos von früher, da waren wir aufgenommen, wie die es dann alle kaputt gelacht waren, wie blöd wir uns angestellt haben. Wir waren aber auch noch ganz schön klein. Ja. Und was mir auch immer noch aufgefallen ist, bei den, was die uns da immer für Klamotten angezogen haben, ne?
Ja gut, da hatten wir noch keinen
Einfluss drauf. Also wir konnten uns da ja auch noch nicht wehren.
Nee, war ja noch so ein bisschen DDR-Style, ne? Da war natürlich aber ich merke das wirklich, das, wo du sagst, also jetzt, wo man selber Kinder hat, da achtet man schon auf, dass man die auch vernünftig anzieht, weil man weiß, werden ja immer Fotos gemacht und man will ja auch, wenn die sich die später anschauen, dass sie sagen, oh, das sah ganz gut aus zumindest. Nicht so wie wir da die Hose bis unter die Achseln und ja. Und so
ja, ich wollte gerade sagen, warum haben die da nicht drauf geachtet? Ich meine, gut, auf der anderen Seite, die hatten ja, haben ja auch selbst diese Sachen abgetragen, ne? Von daher.
Gut, ich weiß ja nicht, was das war auch der Style halt in der Zeit. Vielleicht wenn unsere Kinder sich die Fotos irgendwann anschauen in 20 Jahren, denken die auch, was haben die uns da angezogen? Also die Lachshosen
schon angetan, würde ich fast sagen. Was haben die uns angetan? Aber hast du irgendwelche Erinnerungen an Geburtstage? Gibt's da irgendeine besondere Geschichte, die dir in den Sinn springt?
Nö, nicht wirklich. Also es war ja eigentlich im Messe mal gleich abgelaufen. Ne? Eine Feier war mit Freunden, also weiß ich, aus dem Verein, aus der Schule oder sonst so. Und eine war ja mal mit der Familie dann, ne? Meist am Wochenende, wenn alle konnten und so. Da gab es dann immer Kuchen und abends Essen und dann war es auch wieder vorbei. Ja, war immer schön auf jeden Fall, aber eine besondere Erinnerung habe ich jetzt nicht unbedingt. Eine Erinnerung an deinen Geburtstag, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal erzählt haben, ne? Ein Geburtstag von dir ist ja mal ausgefallen, weil du so euphorisiert warst,
Es war mein siebter Geburtstag.
Siebter, dass die Freunde zu Besuch kommen und gefeiert wird, warst du so euphorisiert schon am Morgen, dass du dann einfach mal mit Schwung aufs Bett gesprungen bist und dir komplett die Lippe aufgehauen hast oder wieder ein Loch im, keine Ahnung, was du da im Mund hattest und dann musstest du ins Krankenhaus und dann war der Geburtstag erstmal vorbei, ne?
Ja, da kann ich mich auch dran erinnern. Das war wirklich so, ich habe mich so gefreut auf meine Geburtstagsgäste, auf die Freunde, die kamen und ja, gegen das Bett gesprungen und dann konnte man ja wirklich so am Kinn, ohne dass ich Mund aufmachen musste, konnte man mit einem Finger meine Zähne berühren. Also das heißt, da war ein relativ großes Loch. Und ich weiß auch noch, wie ich dann, glaube ich, mit dem Vater ins Krankenhaus gefahren bin und die mich da wirklich ohne Betäubung dann genäht haben, weil es war wirklich ein Riesenloch. So, das war so erst meine erste Nahtoderfahrung, ehrlich gesagt.
Ja, genau.
Also da habe ich gedacht, Junge, und ich habe da auch, ich weiß noch, auch wie der Vater sich mit dem Arzt angelegt hat, weil ich natürlich geschrien habe, ohne Ende. Ja, da kommen wir wahrscheinlich auch noch hier irgendwann mal dazu, auch mit anderen Trainerkollegen, das aber jetzt nicht hier für diese Folge bestimmt. Aber das weiß ich noch. Also ich lag da wirklich und er hat mich ohne Betäubung, hat er mir da dieses Loch, was nicht so klein war, zugenäht und dann mit Nadel und alles da dran und ich habe da geschrien und der hätte dem fast eine gegeben, dem Arzt. Also weil er gesagt hat, jetzt mach doch irgendwas, da muss doch irgendwie besser gehen. Na, jedenfalls kam ich dann mit so riesen Fäden im Mund, kam ich dann wieder zurück und ich weiß aber, die Geburtstagskiste waren dann noch da, aber war dann glaube ich nicht mehr so cool. Also das war mein siebter Geburtstag, also ganz toll, den werde ich natürlich auch in, ja, ist eigentlich der einzige, den ich Erinnerung behalten habe, ne? Ist ja eigentlich fast tragisch, dass man sich nur sowas merkt.
Ein paar kommen ja noch, ne?
Ein paar kommen ja noch, wenn alles gut läuft, ne? Aber man merkt ja jetzt auch heute, das wirst du ja in den nächsten Jahren auch merken, dass die Geburtstage der Kinder ja viel wichtiger sind. Man selbst, weiß ich nicht, man selbst will ja schon gar keine Geschenke mehr haben oder nimmt sich da auch nicht so wichtig an die, jetzt in die Kindergeburtstage. Jahr
30. Gut, dann muss er noch mal feiern, das Ding. Ja, die Runden.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber jetzt wollen wir noch mal ganz kurz auch zurückblicken auf letzte Woche, denn letzte Woche gab es ja eine ganz besondere Folge von Einfach mal Luppen und zwar die erste mit Gast, der ja der Opa war und ja, ich muss sagen, das hat wirklich, weiß nicht, wie es dir ging, aber wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube auch ihm, ich habe auch nochmal nachgehört und er war relativ zufrieden mit sich sogar, weil nachdem wir es aufgenommen haben, hat er gedacht, ach hier, pass auf, das hat er gesagt.
Dankeschön, aber ich fand's nicht gut.
So, das nenne ich mal Selbstkritik. So muss man heute sein, aber das stimmte natürlich, überhaupt nicht. Er hat super gemacht und trotzdem hatte er dann auch noch danach das Gefühl, auch wo es jetzt im Nachhinein wirklich erfolgreich war, hatte er das Gefühl, dass...
Das interessiert doch keinen.
dass das keinen interessiert. Und ich glaube, das können wir nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit einigen Zuschriften. Da können wir sagen, dass das nicht stimmt, Opa. Ich weiß, dass du uns auch hier wieder zuhörst. Das hat nämlich sehr, sehr viele interessiert. Und wir haben wirklich viele Zuschriften bekommen, von denen wir hier mal ein, zwei vorlesen können, was uns wirklich auch sehr, sehr gefreut hat. Ich habe mal ein Beispiel. Ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ich, Paul, 33 Jahre, sitze im Büro, euren Podcast hörend, weinend. Die letzte Folge mit eurem Opa ist großes Kino. Euer Opa ist großes Kino. Bestellt eurem Opa bitte Grüße aus Berlin, nehmt ihn beim nächsten Wiedersehen mal so kräftig in den Arm und macht weiter so. Oder noch eine weitere von Kim. Hallo Felix, hallo Toni, ich habe gestern Abend die neue Folge Luppen mit eurem Opa gehört. Hatte die ersten 15 Minuten Tränen in den Augen, weil ich einfach so gerührt war von einigen Aussagen eures Opas und ich mich an meinen eigenen zurückerinnern durfte. Ab dann habe ich die ganze Folge ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt, weil euer Opa einfach so herzlich und zuckersüß ist. Die Folge war einfach herzerwärmend. Ja, das sind doch schöne Feedbacks, oder?
Ja, ich glaube, wenn Opa das hört, dann würde er sich auch freuen. Und ich habe auch viele Nachrichten nochmal persönlich bekommen und wirklich viele, die sagen, die wollen eine Autogrammkarte von ihm haben. Ne? Also der Opa, da kannst du, wenn du das hörst, Opa, du bist schon so ein heimlicher Star. Nicht nur da im Garten, sondern auch... in ganz Deutschland und völlig zu Recht auch, ne? Opa, eine absolute Legende. Das haben wir oft genug betont. Und Opa, wir sind sehr stolz auf dich, wie du das gemacht hast. Besseren Gast hätten wir echt nicht finden können für die erste Folge mit Gast. Da hat er die Messlatte sehr hochgelegt.
Das stimmt. Aber um auch nochmal einen kleinen Ausblick zu gewähren auf die nächste Woche, denn das geht ja die nächste Woche mit Gast weiter.
Oh, wen haben und wir denn da?
Das,
wen haben wir denn da?
Ja. Das
wen haben wir da vors Mikro gelassen?
Ja, das haben wir ja schon im Kasten, deswegen brauchst du auch hier nicht so tun. Ich würde das ja auch so oder so sagen. Ja, Lukas Podolski war unser Gast. Oh, und ich muss sagen,
guter Teaser.
Ich denke, das hat auch, also das hat mir auch wieder mega Spaß gemacht. Ich fand's sehr lustig. Wie fandst du's?
Ja, das hat wirklich Spaß gemacht, weil Poldi ja auch einfach das Gefühl vermittelt hat, dass er da richtig Lust dazu hatte, dass ihm das auch selber Spaß gemacht hat. Das kriegt auch nicht jeder hin. Von daher hat es wirklich richtig, richtig Spaß gemacht und ja auch klare Aussagen, wie man von Poldi gewohnt ist. Solche Typen haben wir ja gerne.
So ist es. Und um euch da so einen kleinen Vorgeschmack zu geben auf die nächste Woche, hört doch mal hier kurz rein. Ein kleiner Ausblick.
Wo war das? Du warst doch eingewechselt, dein erstes Spiel. Wo war das? War das Freundschaftsspiel? Wo war das? Da war ich mit dabei.
Nee, das war das erste Spiel, das war Heimspiel Bundesliga gegen Cottbus.
Da hat mir der Mehmet Scholl nach dem Spiel gesagt, aus dem wird mal ein ganz großer. Kann ich mich noch genau dran erinnern.
Ja, deswegen ist er auch heute Experte, weil er das
genau, dank dir ist er Experte geworden.
Ein besonderes Gespräch mit Felix Magert.
Stimmt das nicht, dass er dich irgendwann mal in sein Büro gerufen hat?
Ja, genau.
Erzähl mal.
Ruft mich so der Felix Magel in sein Büro. Ich weiß auch nicht den Grund. Komme ich rein, dann rührt er erstmal, der hat immer Tee getrunken. Rührt er erstmal in seinem Tee so. Und du damals als Junger, ne, erste Mal weg von zu Hause, ne, von deinen Freunden, hast ja dann Respekt und so weiter, ne? Bayern München, Felix Magert, ne? Nimmt dann einen Schluck, ne? Und ich denke so, was will der jetzt, ne? Wann fängt der endlich an?
Podolski! Nein! Das glaube ich nicht!
Sonst habe ich ja neben dem Fußball mittlerweile Dönerläden, Eisläden. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich weiß nicht warum.
Weil du selbst der beste Gast bist. Deswegen macht dir das so Spaß.
Ich komme persönlich mit dem Roller vorbei.
Erst ein Döner und zum Nachtisch ein Eis. So,
ja, genau, so sieht's aus. Da freuen sich die Kinder auch.
Ja, so ging das ungefähr über eine Stunde, glaube ich. Also da kann man sich, glaube ich, sehr drauf freuen auf die nächste Woche. Ab nächsten Mittwoch ist das dann ja wieder zu hören. Luppen mit, in dem Fall Lukas Podolski.
Sehr guter Typ.
Sehr guter Typ. Ja, du, das war's eigentlich von meiner Seite aus. Hast du noch irgendwas? Ansonsten würde ich mich jetzt hier zu meiner Familie begeben. Ich muss ja morgen früh schon wieder nach Mailand fliegen. Dementsprechend wäre ich jetzt auch froh, wenn ich dich jetzt ein bisschen loswerde hier.
Ja, mir reicht das auch völlig durch. Ich glaube, wir haben hier wieder großartige Arbeit. Sucht seinesgleichen.
Ja, das hoffe ich doch. Ich hoffe auch, dass ihr da draußen wieder eine Menge Spaß hattet. Und wie gesagt, nächste Woche Luppen mit Lukas Podolski und in 2 Wochen sind wir 2 Eierköppe dann wieder exklusiv für euch da. Also, ganz liebe Grüße aus Madrid, ihr Lieben da draußen.
Ist ja fast schon Weihnachten, ne? Da stimmen wir so ein bisschen auf die Weihnachtszeit an.
Ho, ho, ho.
Klingglöckchen, klingelingeling.
Tschüss.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.